SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo! Regelmäßig zusammen in der Kantine essen, das heißt besser zusammenarbeiten. Das zeigen Studien immer wieder. Seit aber immer mehr Menschen zu Hause arbeiten, sind die Kantinen leerer. Damit lohnt es sich wirtschaftlich immer weniger als Unternehmen, eine eigene Kantine zu betreiben. Gleichzeitig kann eine gute Kantine ein wichtiges Angebot sein, den Beschäftigten das Arbeiten, nun ja, schmackhaft zu machen. Unter welchen Bedingungen das aktuell noch klappt, das hören wir gleich. Außerdem gilt seit genau 75 Jahren das Tarifvertragsgesetz. Ein Gesetz, dem wir indirekt ganz viele Privilegien verdanken, wie den arbeitsfreien Samstag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und, naja, geregelte Arbeitszeiten. Wie wichtig das Gesetz heute noch ist, auch darüber sprechen wir. Und wir schauen uns ein ganz besonderes Dienstplanprojekt an, den sogenannten Flexpool, nämlich in einem Klinikum. Der soll Dienstpläne für Pflegekräfte verlässlicher machen, mehr Flexibilität bei den Arbeitszeitmodellen bieten und damit den Job in der Pflege insgesamt attraktiver machen. Wie das funktioniert, auch das hören wir jetzt in SWR 1 Arbeitsplatz, die Podcast-Ausgabe. Schön, dass ihr zuhört. Und wir schalten direkt mal kurz live rüber in die Kantine. Gut, wir zeichnen diesen Podcast am Samstag auf, da ist in den meisten Kantinen nichts los. Aber auch unter der Woche haben Kantinen immer häufiger das Problem, dass weniger Leute kommen. Denn inzwischen bleiben ja viele von uns tageweise im Homeoffice und dadurch lohnt es sich für Unternehmen auch immer weniger, eine eigene Kantine zu betreiben. Wo die Schwierigkeiten liegen und unter welchen Bedingungen es trotzdem noch funktionieren kann, das hat Wolfgang Brauer nachgefragt.
Soße auf dem Reis?
Ja.
Tzatziki und Zwiebel?
Ja. Punkt 11.30 Uhr. Die Essensausgabe in der Betriebskantine der Tor GmbH in Speyer öffnet. Durch große Glasscheiben können die Mitarbeiter dem Team in der Küche bei der Zubereitung zusehen.
Heute gibt's Gyros mit Tzatziki und Reis. Wir haben aktuell eine griechische Woche.
Küchenchef Dennis Liegfeld bereitet jeden Mittag zusammen mit einem Kochkollegen und 7 Küchenhilfen rund 250 Essen zu.
Gesundes Essen spielt natürlich eine immense Rolle für jeden.
Vegetarische und vegane Gerichte werden immer mehr nachgefragt. Es gibt ein Salatbuffet. Essen ohne Schweinefleisch wird aus religiösen Gründen gefordert. Trotzdem gibt es auch bei der Spezialchemiefirma in Speyer immer noch die Kantinenklassiker.
Ich will es mir ja nicht mit jedem verscherzen. Pommes, Currywurst, schönes Schnitzel, das gehört ab und an mal dazu.
Die Mischung kommt bei den insgesamt 700 Mitarbeitern der Firma am Standort Speyer gut an.
Das Kantinenessen ist gut, es ist abwechslungsreich und steht jedem Mitarbeiter frei zur Verfügung. Unentgeltlich finde ich eine tolle Sache.
Also seit ich hier bin, koche ich daheim fast gar nicht mehr, unter der Woche sowieso nicht. Ist durchaus ein valider Punkt, auch damals, um sich hier zu bewerben.
Trotzdem geht die Zahl der Essen in den Betriebskantinen insgesamt zurück, auch bei Tor. Die gesamte Branche verbucht im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von über 11%. Ein Grund: seit Corona arbeiten immer mehr Beschäftigte im Homeoffice. Dadurch verändert sich die tageweise Auslastung der Kantinen. Hinzu kommt, die Energiekosten sind gestiegen. Außerdem der Qualifikationsbedarf an die Kantinenmitarbeiter, schreibt das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in einer Studie. Die Folge: Kantinen werden für Unternehmen immer unwirtschaftlicher. Eine Entwicklung, die auch Verwaltungsmitarbeiter Hans-Falk Rasser Sorgen macht.
Wenn immer weniger Leute kommen, fehlt den Kantinen eben das Geld und das setzt sich wiederum in der Qualität fort. Das heißt, die Speisenauswahl wird geringer und möglicherweise wird auch die Qualität schlechter und dann kommen wieder weniger Leute und das zieht sich dann fort und kann dann durchaus dazu führen, dass die Kantinen aussterben.
Um Kantinen wieder wirtschaftlicher zu betreiben, braucht es deswegen neue Konzepte, meint Gerion Haumann. Er ist Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Rheinland-Pfalz.
Was die Betriebskantine der Zukunft betrifft, glaube ich, dass diese nur dann Bestand haben wird, wenn sie mit ganz besonderen ausgefallenen Angeboten, die ich eben nicht vor dem Haus des Betriebes mir an vielen gastronomischen Ecken holen kann, aufwartet, sondern wirklich gesunde, frische, saisonale Küche.
Vieles davon setzt Tor-Küchenchef Dennis Liegfeld schon um. Und er hat Glück, weil es in der Chemiefirma noch viele Mitarbeiter in der Produktion gibt, die nicht zu Hause arbeiten können, ist die Zahl der ausgegebenen Essen bei ihm deutlich weniger eingebrochen als zum Beispiel in Unternehmen mit vielen Bürojobs.
Man hat so vielleicht 15, 20 Essen weniger pro Tag. Wir haben jetzt nicht so diese starken Tage, wo wir sagen, okay, Mittwochs, zack, 80 Leute weniger. Es verteilt sich sehr gut.
Ein Glück für die Belegschaft bei Thor. Denn Betriebskantinen sind auch immens wichtig für die Firmenkultur. Thor-Mitarbeiterin Monika Ganze-Trachon will auch deswegen nicht darauf verzichten müssen.
Es geht auch das Miteinander verloren. Es geht das Soziale zwischen den Kollegen, zwischen den Mitarbeitern geht verloren. Weil es ist ja nicht nur so, dass man hier kurz isst und geht wieder raus. Es werden schöne Gespräche geführt, es werden Abläufe diskutiert und es ist ja eine schöne Diskussionskultur.
Ja, wer eine gute Kantine hat, der kann sich offenbar glücklich schätzen. Zumindest, wenn er oder sie in der Firma ist, denn viele Kantinen leiden inzwischen darunter, dass immer mehr von uns im Homeoffice arbeiten. Apropos Homeoffice und andere Privilegien, die wir auf der Arbeit so genießen, eigentlich geht's uns ziemlich gut, oder? Geregelte Arbeitszeiten, freier Samstag, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsanspruch, all das ist heute beinahe selbstverständlich, zum Teil sogar gesetzlich zugesichert. Fakt ist aber, dieser Wohlstand wurde über Jahrzehnte von Gewerkschaften erkämpft. Eine wesentliche Grundlage dafür war das Tarifvertragsgesetz, das diese Woche vor 75 Jahren in Kraft getreten ist. Es garantiert freie Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmen. Professor Thorsten Schulten ist Tarifexperte bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Herr Schulten, wie wichtig war und ist dieses Gesetz denn für den Arbeitsmarkt von heute?
Ja, ich meine, dieses Gesetz ist sozusagen die rechtliche Grundlage für freie Tarifverhandlungen, freie Tarifverträge. Man muss ja so ein bisschen den historischen Kontext sehen, in dem dieses Gesetz entstanden ist. Wir hatten ja in der Zeit des Nationalsozialismus waren ja Gewerkschaften und freie Tarifverhandlungen verboten. Wir hatten da ja nur wirklich autoritäre vom Staat vorgegebene Verordnungen über die Bedingungen der Arbeit. Und so war es sozusagen bei der demokratischen Neubegründung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, haben natürlich die Gewerkschaften eine ganz entscheidende, wichtige Rolle gespielt. Und die freie Aushandlung jetzt von Löhnen und Arbeitsbedingungen ist natürlich sozusagen mit die Grundfunktion von Gewerkschaften. Und das Gesetz, das ist ein sehr schmales, kleines Gesetz, aber es regelt halt sozusagen die wesentlichen Fragen, unter denen Bedingungen dann Tarifverhandlungen erfolgen können und eben auch Tarifverträge vereinbart werden können.
Ich habe am Anfang aufgezählt, welche Vorteile für Beschäftigten aus Tarifverträgen alle hervorgegangen sind. Ist das Tarifvertragsgesetz denn aber ein Erfolgsmodell, von dem beide Seiten gleichermaßen profitieren, also auch die Unternehmen?
Also ich glaube, über lange Zeit war das sicherlich ein Erfolgsmodell gewesen. Wir hatten ja in der Geschichte der Bundesrepublik über lange Zeit eine Situation, wo 80-90%, also die wirklich überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten und auch der Unternehmen unter Tarifverträge fiel. Das war wirklich in beiderseitigem Interesse. Die Arbeitnehmer hatten natürlich ein Interesse an guten Arbeitsbedingungen, auch an einer Beteiligung ihres Wohlstands. Für die Arbeitgeber war es wiederum interessant, im Blick auf die Friedenspflicht, dass sie sozusagen während der Laufzeit von Tarifverträgen eben nicht die Gefahr liefen, dass es irgendwie Störungen im Ablauf ihrer Produktion gab, dass Streiks ja nur im Rahmen von Verhandlungen stattfinden dürfen, ansonsten nicht. Und ich glaube, da gab es einen grundlegenden gemeinsamen Kern, der aber dann in der Tat seit den 90er Jahren ein bisschen aufgebrochen wurde.
Seit den 90er Jahren heißt, inzwischen nimmt die Tarifbindung immer weiter ab. Immer weniger Beschäftigte arbeiten in Unternehmen mit Tarifvertrag. 50% sind es etwa, glaube ich. Warum nimmt die Tarifbindung immer weiter ab?
Naja, also das hängt natürlich mit einer Reihe von Faktoren zusammen. Ein wichtiger ist vor allen Dingen auch der Strukturwandel, den wir sehen. Tarifverträge sind nach wie vor weit verbreitet, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, in bestimmten industriellen Kernsektoren wie der chemischen Industrie oder der Automobilindustrie. Wir sehen aber vor allen Dingen ein Problem in vielen neu entstandenen Dienstleistungssektoren. Hier ist es so, dass auch gerade neu gegründete Unternehmen immer weniger Bereitschaft zeigen, überhaupt in die Tarifbindung zu gehen. Ja, womit hängt das zusammen? Das hängt mit einer Reihe von Faktoren zusammen. Ein wichtiger Grund, warum Tarifbindungen zurückgeht, hängt natürlich damit zusammen, dass auch die gewerkschaftliche Repräsentanz in den Betrieben deutlich zurückgegangen ist. Also der gewerkschaftliche Organisationsgrad. Wir gehen heute noch davon aus, etwa so 16% der Beschäftigten in Deutschland Mitglied einer Gewerkschaft sind. Das heißt, wir haben viele weiße Flecken, gerade in Dienstleistungssektoren, wo Gewerkschaften nicht vorkommen. Und wenn das Unternehmen halt jetzt das Gefühl hat, naja, wir brauchen eigentlich diesen Tarifvertrag gar nicht, wir können auch so sozusagen unsere Position ganz gut ausspielen, können hier sozusagen selber die Bedingungen setzen, dann gibt es auch keinen Grund, Tarifverträge einzutreten.
In einigen anderen europäischen Ländern liegt die Tarifbindung immer noch bei 80% oder mehr. Was läuft denn in diesen Ländern anders als bei uns?
Ja, das ist in der Tat so. Deutschland ist ja, wenn man es im europäischen Vergleich gibt, mit den knapp 50% eher Mittelfeld. Und wie Sie richtigerweise sagen, gibt es viele europäische Länder, denken Sie an die Benelux-Staaten, denken Sie an die nordeuropäischen Staaten, Frankreich, Österreich, alles Länder, wo die Tarifbindung nach wie vor 80, teilweise über 90% sind. Und das entscheidende Merkmal hier ist meines Erachtens, dass auch die Politik, auch der Staat, hier eine viel höhere Verantwortung dafür nimmt, um das Tarifvertragssystem abzusichern. Also ein wichtiges Instrument ist zum Beispiel die sogenannte allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen. Das bedeutet ja, dass wenn man zum Beispiel in einer bestimmten Branche einen Tarifvertrag abgeschlossen hat, dann gilt ja der erstmal nur für die Verbandsmitglieder. Aber hier kann zum Beispiel der Staat hingehen und sagen, nee, wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle. Das heißt, wir dehnen diesen Tarifvertrag auf die gesamte Branche aus, sodass automatisch alle Unternehmen einer bestimmten Branche eben tarifgebunden sind. Das gibt es in Deutschland im Prinzip auch, aber wird nur sehr, sehr selten angewendet. Und man könnte gerade dieses Instrument deutlich stärken und würde damit auch die Tarifbindung in Deutschland wieder stärken können.
Sagt Thorsten Schulten von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Seit 75 Jahren gilt in Deutschland das Tarifvertragsgesetz. Ja, Gesetze zu gelungenen Gastgeschenken gibt es hingegen keine. Und falls es doch eins gäbe, ich würde ja tippen, dass da nicht als Vorschlag drin steht, nimm einen Döner mit in die Türkei. Genau das hat aber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Woche getan und dem türkischen Präsidenten Erdogan gleich einen kompletten Dönerspieß mitgebracht. Über dieses Mitbringsel haben sich einige gewundert, auch mein Kollege Christopher Zone. Er schreibt deswegen unseren satirischen SWR1-Brief der Woche.
Lieber Frank-Walter Steinmeier, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Willkommen zurück nach Ihren Tagen des Döners in Ankara. Kaum zu Hause gab's für Sie ein schönes Dönerwetter, denn Ihre Idee kam hierzulande eher mäßig an. Döner in die Türkei mitbringen, darauf muss man erst mal kommen. Nicht mal den guten hatten Sie im Gepäck, Herr Steinmeier, den mit richtigen Fleischstücken, sondern diese seltsame Masse, die aussieht wie Wurstbrät, eine Art anatolischer Leberkäse. Genau diese Sorte Billigdöner soll die EU bald verbieten, fordern türkische Erzeuger. Haben Sie da etwa heimlich begonnen, überschüssige Restbestände jetzt schon geschickt abzubauen? Raffiniert, Herr Bundespräsident. Und meinen Respekt, 60 Kilo von diesem Zeug durch den Zoll zu bekommen, das muss man erst mal hinkriegen. Obwohl, in der Türkei kennt man das ja nicht anders. Aus Deutschland eingeflogenes Gammelfleisch jenseits des Mindesthaltbarkeitsdatums sitzt dort seit vielen Jahren, Sommer für Sommer, jeden Abend an den Strandbars der türkischen Riviera und schwemmt sich die Touristenleber mit Raki auf. Das deutsch-türkische Zusammenleben zu ehren ist ja ein lobenswertes Anliegen, aber warum dieses Klischee, Herr Steinmeier? Es hätte echt Erhabeneres gegeben. Der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft zum Beispiel, türkische Wurzeln. Die Erfinder des Covid-Impfstoffs ebenso. Und unser Landwirtschaftsminister heißt Özdemir. Ist Ihnen das alles nicht eingefallen? Ja, hab ich mir gedacht, Herr Bundespräsident. Sie sind eben ein repräsentativer Repräsentant von uns Allmanns. Ein wenig spießig, dönerspießig. Es grüßt Sie mit alles und scharf, Ihr Fan Christopher Zone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Thomas hat ihm gemailt, dass er schon so lange krankgeschrieben ist, mehr als 1,5 Jahre nämlich, dass er bald kein Krankengeld mehr bekommt. Stattdessen soll er eine Erwerbsminderungsrente beantragen und für die Übergangszeit hat er bereits Arbeitslosengeld bewilligt bekommen. Thomas Problem ist aber, noch ist er ja angestellt. Sein Vertrag ist nie gekündigt worden und er fragt deswegen, muss ich jetzt kündigen oder mein Unternehmen und habe ich irgendeinen Anspruch auf Abfindung oder ähnliches? Hier ist die Antwort von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser.
Also er hat keinen Anspruch auf eine Abfindung, keiner wird kündigen, also er selber sollte auch nicht kündigen, weil er befindet sich in einem System, was eigentlich gut für ihn ausgedacht worden ist vom Arbeitgeber. Ja, er kann ja nicht mehr arbeiten derzeit. So, dann ist er schon 18 Monate krank, mindestens 18 Monate Krankengeldbezug hat er gehabt, der ist ausgelaufen. Dann bekommen diese Langzeiterkrankten Arbeitslosengeld 1 sogar, damit sie nicht in Hartz IV fallen, müssen dann aber einen Antrag an die Rentenkasse stellen, also meistens Deutsche Rentenversicherung, auf Erwerbsminderungsrente. Und die wird dann auch in der Regel relativ schnell gewährt, rückwirkend. Und dann ist er raus aus dem Arbeitsverhältnis, weil im Arbeitsvertrag und in den meisten Tarifverträgen eben steht, ist ja klar, man kann nicht gleichzeitig Rentner sein und den bisherigen Job behalten. Dann wird das Arbeitsverhältnis automatisch beendet und natürlich kriegt man dann keine Abfindung, weil es ja nicht so ist, dass der Arbeitgeber einen raushaben wollte, sondern man kann einfach nicht mehr arbeiten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Spätestens seit Corona wissen wir alle, wie viel die enge Personaldecke in Krankenhäusern Pflegekräften abverlangt. Selbst wer frei hat, muss immer damit rechnen, Dienstplanlücken füllen zu müssen, weil ein Kollege oder eine Kollegin krank ist. Und das, obwohl die Schichtarbeit alleine schon eine Belastung für Familie und Freizeit ist. Das Ortenau-Klinikum in Offenburg und Achern geht deswegen bei der Dienstplanung neue Wege. Es hat den sogenannten Flexpool eingerichtet, der Dienstpläne zuverlässiger machen soll und verschiedene Arbeitszeitmodelle zulässt. Dafür hat das Klinikum sogar den Fachkräftepreis der Bundesregierung bekommen. Meine Kollegin Lena Stadler hat sich erklären lassen, wie es funktioniert.
Man könnte einfach gucken, in welcher Lebenssituation steckt derjenige, der zu uns kommen möchte. Und was möchte er vor allem? Was möchte mir? Passt es überein? Und dann findet man das Passende.
Sagt Nicole Lauck, die den Flexpool am Ortenau-Klinikum leitet. Und genau das macht ihn für viele Pflegekräfte so charmant. Man kann ihn sich ein bisschen so vorstellen wie eine krankenhausinterne Zeitarbeitsvermittlung. Wer sich für ihn entscheidet, ist nicht fest einer Station zugeteilt, sondern springt wochen- oder monatsweise dort ein, wo er oder sie gebraucht wird. Immer passend zur eigenen Lebenssituation. 5 Arbeitszeitmodelle kann man wählen. Eins davon ist das Modell 66%.
Das gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, 2 Monate in Vollzeit zu arbeiten, bei einem Monat Freizeitausgleich und das übers ganze Kalenderjahr hinweg. Ist zum Beispiel interessant für Mitarbeitende, die gerne reisen oder Mitarbeitende, die nebenher studiere und dann in Freizeitmonat oder in einem Ausgleichmonat noch lernen wolle.
Für alle Modelle gilt, je flexibler jemand ist, also volle Schichten arbeiten kann, auch an anderen Standorten des Klinikums einsetzbar ist, desto höher ist die Vergütung. Das Allerwichtigste aber ist, der Dienstplan gilt verbindlich und verlässlich, erklärt Kathleen Messer, pflegerische Vorständin am Ortenau-Klinikum.
Das ist tatsächlich das Ziel mit dem Flexpool, zunehmend mehr Dienstplansicherheit zu gewähren. Zum einen für die Mitarbeiter, die im Flexpool arbeiten und aber auch für diejenigen, die auf der Station sind, weil die sich zunehmend sicher sein können, ich werde im Freien nicht mehr so oft angerufen, weil es den Flexpool gibt, der dann diese Ausfälle kompensiert.
Den Flexpool in dieser Form gibt es seit ungefähr 3 Jahren. Von 2000 Pflegekräften am Ortenau-Klinikum machen derzeit etwa 130 mit. Warum man ihn eingeführt hat, erklärt Kathleen Messer so.
Der wesentliche Faktor war letztendlich die Rückmeldung zur Mitarbeiterzufriedenheit. Man kommt sehr mit in den Medien, dass ein Teil der Pflegefachkräfte der Pflege den Rücken kehrt, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr passend sind. Und unter anderem dazu, wenn wir Mütter haben, die nicht wieder in die Arbeit zurück können, weil die Betreuungszeiten nicht zur Arbeitszeit passen, das ist ein Grund, dass sie sagen, ich orientiere mich um, diese Mitarbeiter verlieren wir.
Pflegerin Katrin Hodap hat man nicht verloren. Nach 2 Jahren in einer anderen Klinik ist sie im vergangenen Jahr wegen des Flexpools an ihr Ausbildungskrankenhaus zurückgekehrt.
Also ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern, bin aktive Kampfsportlerin, fahre Enduro-Rennen und ich brauche einfach diese Sicherheit, wann ich frei habe. Ich muss ja mein ganzes Jahr durchplanen, sei es Kinderbetreuung, Wettkämpfe. Das bietet einfach nur der Flexpool in dem Maße, wie ich es brauche.
Sie arbeitet 70% in Modell 4, wird also an 2 Klinikstandorten eingesetzt, ist keiner festen Station zugeordnet. Das schreckt tatsächlich viele am Flexpool ab. Sie wollen lieber in einem festen Team am selben Ort arbeiten. Katrin Hodap stört das aber nicht.
In der Realität ist eigentlich so, dass man überall dazugehört, wo man auch eingesetzt ist. Also ich wurde überall freundlich aufgenommen, weil klar, ich komme ja immer dann, wenn es brennt. Von dem her freuen sich die Stationen natürlich auch. Also ich habe jetzt eigentlich nur positive Erfahrung gemacht.
Wenn sich die Lebenssituation ändert, gibt es nach einem Jahr die Möglichkeit, in ein anderes Arbeitszeitmodell zu wechseln oder wieder ganz rauszugehen aus dem Pool. Für Pflegerin Katrin Hodab erstmal keine Option. Im Gegenteil, sie ist zurzeit zufrieden wie nie in ihrem Job.
Ich habe es jetzt in meiner Freizeit so viel entspannter, weil ich einfach meinen ganzen Aktivitäten so nachgehen kann, wie ich möchte. Ich habe viel mehr Zeit für die Kinder. Ich kann das alles viel besser planen und organisieren. Und das ist schon wahnsinnig viel wert.
Der Flexpool am Ortenau-Klinikum macht Dienstpläne zuverlässiger und bietet Pflegekräften flexiblere Arbeitsbedingungen. Klingt fast nach einer Win-Win-Situation, oder? Habt ihr auch spannende Projekte auf der Arbeit? Oder probiert ihr neue Technologien oder Arbeitsphilosophien aus? Oder wollt ihr Missstände aufdecken? Dann schreibt uns doch am besten per Mail an arbeitsplatz@swr1.de. Ja, und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.